Wir waren ein klassisches deutsches Teil eines Automobilkonzerns, ja, und sehr viele gute Qualitäten, tolle, loyale Kunden. Aber wir waren nicht gerüstet für die Welt von Software, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste.
Das ist die Stimme von Thomas Sedran. Er ist der Vorstandsvorsitzende von VWN, der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen. Welche faszinierenden Technologien hinter der Mobilität der Zukunft stecken, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing vom 25. Juni 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich lade Sie ein auf eine Spritztour. In unser Navi geben wir Future of Mobility ein. Mal sehen, ob wir uns da auf den Autopiloten verlassen können oder dann doch lieber selber in das Lenkrad greifen. Hinter dem Schlagwort Mobilität der Zukunft, da steckt vor allem eins: Veränderung. Seit über einem Jahrhundert, da kaufen und fahren wir Fahrzeuge, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Auf meinem Beifahrersitz lade ich heute wieder Dr. Robin Tech ein. Er ist Gründer der Market Intelligence Software Delphi. Und er wirft heute einen Blick in die Zukunft der Mobilität mit uns. Insbesondere interessiert uns, wie und wann denn Elektrifizierung und autonomes Fahren endlich kommt. Und insbesondere, wo sie denn kommt. Denn wir reden da ja schon länger drüber. Von der Idee bis zum Massenmarkt, das kann man wirklich sagen, gibt es ja immer bekanntlich ein paar Schritte zu gehen. Robin, lass uns doch gleich mal mit den Elektrofahrzeugen beginnen. Wie groß ist denn der Markt für die großen Hersteller bereits?
Ja, moin moin erstmal. Und tatsächlich haben wir Hersteller wie BMW, BYD, Tesla oder General Motors, die ja natürlich schon im Markt sind und allein im Jahr 2018 ungefähr so 100 neue Elektrofahrzeugmodelle auch auf den Markt gebracht haben. Weltweit haben die insgesamt ca. 2 Millionen Einheiten verkauft. Bis 2025 planen die, also ganz großen Hersteller, außerdem die Einführung von ungefähr 300 neuen Elektrofahrzeugmodellen. Also da bewegt sich schon was, aber trotz des wachsenden Angebots und der wachsenden Bereitschaft der Verbraucher, Elektrofahrzeuge zu kaufen, liegt der relative Anteil immer noch im niedrigen einstelligen Bereich. Also im Jahr 2019 zum Beispiel machten Elektrofahrzeuge weltweit gerade mal 2,6% der Neuwagenkäufe aus, gegenüber 2,2% im Jahr 2018 und 1,4% im Jahr 2017. Also es geht schon voran, aber halt langsam. Und es gibt auch ganz klar regionale Unterschiede. In China zum Beispiel, dank Subventionen und einer Förderung von Elektrofahrzeugen, die es schon lange gibt, lag die Rate 2018 bei fast 4%. In der EU aber noch nicht mal bei 2% und in den USA gerade so bei 2,1%.
Wenn also die Akzeptanzraten trotz der Politik und Investitionen der Regierung so niedrig sind, was könnten Hersteller tun, um sicherzustellen, dass ihre teuer entwickelten Autos auch tatsächlich verkauft werden?
Tja, und da sind wir eigentlich schon genau bei dem Thema, das ich auch heute mitbringen wollte, denn neue Technologien finden selten, also wenn überhaupt, ihren Weg vom Forschungslabor direkt zum Endverbraucher. Also meist liegt eine militärische Anwendung dazwischen, zum Beispiel Teflon, GPS sind da die bekannteren Beispiele. Aber auch das Internet hat militärische und natürlich akademische Ursprünge mit dem ARPA und DARPANET aus den 60ern, die ganz klar auch vom Verteidigungsministerium mitgestaltet wurde und in Auftrag gegeben wurde. Und bei Delphi beobachten wir in zunehmendem Maße, dass ganz oft ein großer Technologie-Hype im B2C-Bereich besteht, ne? Also so im Business-to-Consumer-Bereich. Aber der B2B-Sektor, also der Business-to-Business-Bereich, die neuen Technologien dann tatsächlich einsetzt und zwar viel schneller und viel früher als der B2C-Sektor. Und gleichzeitig können die da auch reifen und werden da eigentlich skalierbar gemacht.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, absolut. Also kurzer Sidetrack weg vom Auto, Beispiel Blockchain. Mhm. So, die meisten erinnern sich vielleicht noch dran, 2017 war das in aller Munde, alle wollten auf einmal Bitcoins kaufen. Wir haben auch mal nachgeschaut bei uns in der Database. Also es gab 2017 gab es 800 oder über 800 Initial Coin Offerings, also quasi so das Internet-Äquivalent vom Börsengang. Und von denen waren die meisten, knapp 63%, für B2C-Zwecke. Ne? Also irgendwelche E-Commerce-Payment-Lösungen zum Beispiel. Oder ich kaufe jetzt demnächst Kaugummis mit Bitcoins. Im Jahr 2019 gab es erstens weniger ICOs, also Initial Coin Offerings, 364 nur noch. Aber die B2C-Angebote machten jetzt nur noch 44% aus und die B2B-Angebote 56%, also die Mehrheit. Und da geht es jetzt auf einmal um Smart Contracts und Supply Chains zum Beispiel. Das sieht man nicht so wirklich als Endverbraucher, aber da passiert was und die Technologie wird angewendet.
Okay, dann lass uns aber mal wieder zurück zur Mobilität. Bei der zukünftigen Mobilität, da können wir diesen Zusammenhang auch im autonomen Sektor erkennen. Sie wird ja seit Jahren versprochen, aber eine echte kommerzielle Einführung, zum Beispiel von Robotertaxen, das ist einfach noch weit entfernt, selbst für kapitalkräftige Marktführer wie Waymo.
Ganz genau. Und auch ganz genau das gleiche Spiel bei den Robotern. Ne? Also wir sehen Unternehmen wie Grey Orange, Fetch Robotics, Amazons Kiva, die sind bereits seit Jahren unterwegs, aber halt in Lagerhäusern und in Fabriken, ne? Um die Logistik durch automatisiertes Sortieren von Paketen und das Heben und Transportieren von schweren Lasten zu managen. Die fahren da autonom rum, aber keiner sieht's.
Wenn ich jetzt als Autohersteller ein eigenes Elektrofahrzeug einführen muss, dann sind die Kosten und die Infrastruktur erstmal ein großes Hindernis. Die Batterien in Elektrofahrzeugen, die können etwa 10.000 Euro mehr kosten als der Standardverbrennungsmotor. Aber das ist vermutlich eher eine Milchmädchenrechnung, wenn ich allein nur darauf schaue, oder?
Ja, also das stimmt oft, sagen wir mal so. Ich bin ja wirklich großer Freund von Elektrofahrzeugen. Und bei Elektrofahrzeugen ist natürlich erstmal, so der erste Blick ist, weniger Kosten für Wartung und Kraftstoff, ja gut, das heißt die Kosten sinken für mich langfristig im Vergleich zu einem herkömmlichen Verbrennungsmotorfahrzeug, aber ganz ehrlich, für den typischen Verbraucher würde es ungefähr 5 bis 6 Jahre dauern, bis die eingesparten Wartungskosten das Premium fürs Elektrofahrzeug ausgleichen. Im B2B-Bereich ist es dann aber auch schon wieder anders, ne? Also die Fahrzeuge in einem werden da weit mehr genutzt zum Beispiel als im privaten Gebrauch und die Lade- und Nutzungsmuster sind auch vorhersehbarer und damit sind dann auch die Gesamtbetriebskosten niedriger und um die quasi Extrakosten wieder reinzuholen, würde es in einem geschäftlichen Umfeld nur 2 bis 3 Jahre dauern, um quasi die Gewinnschwelle zu erreichen.
In einem geschäftlichen Umfeld, sagen wir bei Elektrostaplern oder Lastkraftwagen, gibt es also weniger Bedarf an einer ausufernden Ladeinfrastruktur und die klaren Anwendungsfälle können die Betriebskosten senken, was es ja auch wesentlich einfacher macht, die Einführung vor dem Eintritt in das feindliche Gebiet des B2C-Verkaufs voranzutreiben.
Ja, korrekt. Und genau deshalb habe ich im Tech-Briefing diese Woche auch mit Thomas Sedran gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von VWN, also der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen. Und das Spannende fand ich, ist, dass VWN innerhalb des Gesamtkonzerns auch bestimmte zentrale Verantwortlichkeiten bekommen hat, unter anderem autonomes Fahren, aber auch neue Dienstleistungen wie Mobility as a Service und Transport as a Service. Und mit Thomas habe ich über die Zukunft der Mobilität im Kontext dieser neuen Technologien gesprochen und darüber, wie das vom Fahrersitz eines der größten Automobilhersteller der Welt aussieht.
Ja, hallo Robin, vielen Dank dafür, dass wir heute über Innovation sprechen können. Ja, mein Name ist Thomas Sedran. Ich bin derzeit der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir machen diese tollen Autos wie den Bulli, den Caddy, den Crafter und den Amarok. Und wir sind hier in einer großen Transformation von einem Hersteller klassischer Lieferwagen hin zu einem Hersteller, der auch autonome Robotaxis bauen wird und liefern wird irgendwann. Ich habe meine Karriere in der Unternehmensberatung begonnen, war da so 20 Jahre und habe mich dann über so Interimsmanagement-Rollen, unter anderem eben auch dann als Vorstand bei Opel, am Ende des Tages hier für die heutige Rolle qualifiziert. Bin seit 4 Jahren im Volkswagen-Konzern und finde, das ist ein ganz spannendes Unternehmen, wo wir wirklich die Mobilität der Zukunft gestalten können.
Ich habe den Eindruck, dass neue Technologien ihren Weg aus dem Forschungslabor und aus der Entwicklung in den wenigsten Fällen direkt zum Endkonsumenten. Heute bin ich bei dir, weil ich glaube, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge genau auch an so einer Schnittstelle ist. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Fahrzeuge, die sind absolut B2B, so, da fährt der Handwerker damit. Aber ihr habt auch Fahrzeuge, die an private Endkonsumenten auch gehen. Und für mich steht halt, wie gesagt, diese These im Vordergrund von, wie kommen neue Technologien in den Markt, in welche Märkte und wo werden sie eigentlich als erstes massenskaliert? Wie siehst du das?
Also ich habe jetzt nicht den Überblick, um sagen zu können, um deine These zu verifizieren oder falsifizieren. Ich glaube, es gibt viele Technologien, die auch im B2C-Bereich zuerst kommen, wenn man die ganzen Apple-Produkte beispielsweise sich anschaut. Im gewerblichen oder bei kommerziellen Nutzern steht halt immer im Vordergrund, wie kann ich, sag mal, mein Kerngeschäft, in unserem Fall sind das eben Logistikkunden, Handwerker, wie kann ich das optimieren mit den Werkzeugen, die mir, sagen wir mal, so ein Hersteller wie Nutzfahrzeuge, Volkswagen Nutzfahrzeuge dann anbietet. Und klar, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo wir dann Technologien, die Autos verbauen, wo die dann vielleicht auch 500 Euro mal kosten, ja, pro Auto, wo der Privatkunde sagt, nice to have, ja, aber bringt mir eigentlich nichts, wo dann der Gewerbekunde aber sagt, naja, wenn ich die 500 Euro ausgebe mehr für dieses Auto, dann spare ich mir im Betrieb über die 3, 4, 5 Jahre der Nutzung irgendwie 3.000 Euro. Mhm. Ja, mache ich.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das muss man sich für Technologie anschauen, was da wirklich sinnvoll ist. Na, wenn man beispielsweise mal sagen würde, Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb, ein Thema, eine Innovation, über die man schon sehr lange diskutiert, ist für die meisten Kunden jetzt nicht so attraktiv, weil eben kein flächendeckendes Tankstellennetz. Aber für beispielsweise einen Betreiber von einer großen Flotte in der Stadt, ja, hat irgendwie 300 Autos, da kann das durchaus sinnvoll sein, weil er braucht halt eine Tankstelle, wo die Autos dann irgendwie am Abend auf den Betriebshof zurückkommen oder auch untertags mal kurz vorbeikommen können. Ladevorgang ist wie beim Diesel- oder Benzintanken 5 Minuten erledigt und dann kann ich wieder 400 Kilometer fahren. Und so muss man das, einmal, glaube ich, sehr differenziert betrachten.
Also bei mir in der Familie läuft so ein Graben. So, und das ist der Elektromobilität versus Wasserstoffgraben. Also mein Opa, früher bei Michelin und Ingenieur, so totaler Wasserstoffverfechter, ich eher, ne, Audi-Hintergrund und Elektromobilität eher auf dieser Seite, weiß aber auch, es gibt durchaus Anwendungen, wo das sinnvoll sein kann, ne? Also bei Schiffen zum Beispiel, LKW. So, und jetzt haben wir hier so eine ganz lustige Gemengelage von, es gibt zwei neue Technologien, eine wird schon lange diskutiert, eine bringt viel Rendite und wieder eine andere scheint irgendwie das Leitmotiv des Moments zu sein, die Elektromobilität. Wie gehst du und wie geht ihr mit dieser Gemengelage um?
Also erstens, ich glaube, dass wir diese drei Technologien alle parallel sehen werden in der Mobilität. Es ist auch klar, dass ohne Elektromobilität, die Automobilhersteller, die CO2-Vorgaben der jeweiligen Sicht Europa, China, USA Gesetzesnormen nicht erreichen werden. Ja, mit einem Verbrenner kannst du eben nicht unter 95 Gramm pro Kilometer kommen, weil es würde etwa irgendwie 3,2 Liter Diesel entsprechen. Und bei einem Auto, was dann 1,5 Tonnen wiegt, wenn wir mal ein kleineres Auto nehmen, physikalisch unmöglich. Also ohne Elektromobilität geht es nicht. Für viele Anwendungen reicht es auch aus, wenn man, sagen wir, da 50, 70 Kilowattstunden Batterie im Auto hat. Da habe ich eine Reichweite von, was ich im Realbetrieb, 300 Kilometern, wir wissen, dass die meisten, 95% der Kunden fahren täglich weniger 50 Kilometer. Ja, also das ist hinreichende Sicherheit, dass ich wieder nach Hause komme und Ladeinfrastruktur kommt ja hoffentlich jetzt auch in dem Maße, dass Menschen die Reichweitenangst verlieren. Ja, also Elektromobilität halte auch ich persönlich für einen wichtigen Bestandteil der zukünftigen Mobilität. Ja, und in dem Maße, wie eben auch die Energieversorgung CO2-neutral wird, also weg von Kohlekraftwerken hin zu Wasserkraft, Wind, mein Lieblingsthema vielleicht sogar nochmal Atomkraft, ja, halte ich, da gibt es ja auch neue Entwicklungen, die sagen wir mal, in einer CO2- und Energiebilanz sehr, sehr gut sind.
Wenn die Reaktoren zum Beispiel in Finnland denn mal ins Netz gehen würden.
Ja, gut, da gibt es ja auch neue Technologien, wie sie jetzt auch da sehr stark von dem Bill Gates gefordert wurden. Ne? Ich meine, das finde ich schon etwas, was in der politischen Diskussion natürlich ein Tabuthema ist. Will keiner mehr haben, aber vor dem Hintergrund des Global Warmings sollte man vielleicht darüber auch nochmal diskutieren. Ich bin ein starker Verfechter, dass man all diese Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse fällt und sich nicht so sehr auf Stimmungen leiten lässt. Aber nochmal zurück zum Thema Verbrenner, Elektromobilität, Brennstoffzelle. Ich meine, in der Brennstoffzelle mache ich ja aus Wasserstoff dann wieder auch Strom, mit dem ich dann ein Fahrzeug betreiben kann.
Ja,
ja, das heißt, wir haben auch unseren Crafter als Brennstoffzellenfahrzeug aufgebaut. Das heißt, ich habe da so eine 30 Kilowattstunden Batterie drin, einen Elektroantrieb. Ja, und dann eben eine Brennstoffzelle, die elektrischen Strom generiert und mit dem ich das Auto auch betreiben kann. Das ist spannend, das funktioniert technisch auch. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile in der Brennstoffzellen, in der Stack-Forschung einen Stand erreicht haben, wo das auch im Alltagsbetrieb funktioniert. Wir sehen das ja bei unseren Erprobungsfahrten. Bei der Brennstoffzelle habe ich schlichtweg aber das Thema, dass ich durch den Umwandlung von Windkraftenergie in flüssigen Wasserstoff, dann wieder zurück in elektrische Energie, unheimliche Energieverluste habe. Ja, ich brauche etwa viermal so viel Primärenergie, also viermal so viele Windkrafträder, ja, um 1 Kilometer elektrisch zu fahren, wie wenn ich den Strom direkt in die Batterie speisen würde. Deshalb glaube ich, dass wir diese Brennstoffzellen, diese Wasserstofftechnologie beschränken sollten auf Anwendungen, wo man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, CO2-neutral zu werden. Beispielsweise Stahlerzeugung, ja, in chemischen Prozessen. Und im Transport, in der Mobilität sehen wir halt, dass von den 100% der Transportkilometer, die wir bedienen, ja, da kann ich 75% locker mit einem elektrischen Fahrzeug, batterieelektrischen Fahrzeug bedienen. Ja, und die restlichen 25, das sind dann beispielsweise Schwerlastbetriebe. Ja, ich habe so einen 5,5-Tonnen-Krafter, ja, da tue ich mit einer Batterie natürlich schwer, weil ich sehr viel Zuladung verliere. Oder auch, dieser Hamburg-München-Fahrdienst, ja, der dann in einem Rutsch die 800 Kilometer fahren soll. Da ist ein batterieelektrischer Antrieb natürlich sehr nachteilig. Ne? Mhm. Also den fahre ich heute mit dem Diesel, und wenn der halt dann nicht mehr sein soll, dann müsste man da eigentlich da für die Anwendungen dann auch zulassen, dass der mit Wasserstoff betrieben wird. Da finde ich meine persönliche Überzeugung eben auch einen Wasserstoffantrieb besser, wie wenn man dann diese Kraftstoffe synthetisch erzeugt. Hm.
Ja, weil auch weil da das bei Wasserstoff ja wahrscheinlich auch passieren wird. Also gestern hat ja die Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt, und es war auch sehr schnell sehr klar, dass wir viel vom Wasserstoff importieren werden müssen.
Ja, der wird auch nicht nur grün sein am Anfang, dieser Wasserstoff. Aber perspektivisch glaube ich, dass das speziell für Schwerindustrie eine sehr wichtige Teil unserer Klimastrategie sein sollte.
Lass uns auf das Thema Autonomous Driving kommen. Also das ist natürlich jetzt auch wieder ein Hype-Thema. So, alle reden darüber. Ich glaube, letztes Jahr haben alle erwartet, dass wir dieses Jahr alle autonom durch die Gegend fahren. Wie das so oft ist mit den Hypes, ist es nicht so gekommen. Ihr habt gerade eine 2,6 Milliarden Finanzierung jetzt endlich finalisiert. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gedauert in Argo AI. Kooperation mit Ford ist natürlich noch größer da drumherum. Damit seid ihr im Bereich Autonomous Driving, glaube ich, einen großen Schritt weitergekommen. Autonomous Driving ist auch innerhalb des VW-Konzerns bei VWN angesiedelt. Innerhalb des VW-Konzerns, da gibt es ja durchaus noch 2, 3 andere Marken darunter. Warum glaubst du, hat gerade VWN den Hut aufbekommen für Autonomous Driving?
Gut, mein Pitch im letzten Jahr war, ich meine, diese Verantwortung, das war eine Audi-Tochter, Audi-Team, Audi ist eine super Truppe da. Aber in den ganzen Diskussionen haben wir eben festgestellt, die Technologie, um den Menschen als Backup, als Sicherheitsfahrer rauszunehmen, die ist sehr teuer. Mhm. Ja, da reden wir mal, also heute sind wir noch ganz klar im 6-stelligen Bereich pro Auto. Ja, wenn wir dann irgendwann mal gut sind, reden wir dann mal vielleicht über, 10.000 Euro pro Fahrzeug an Sensorik, an LiDARs, Radars, an einem Hochleistungsrechner im Auto. Ja, und der normale Privatkunde, Carbonbremse, das wäre vergleichbar, ja, so, ja. Ne, das ist mir so in der Größenordnung, das bestellen nicht so viele. Ja, aber wenn ich autonom fahren will in der Stadt, dann muss ich natürlich sehr viel investieren in digitale Karten, ja, die müssen permanent aktualisiert sein. Ja, ich meine, ich brauche dann auch eine Flotte, ich brauche dann mehr als 2 Autos in dieser Stadt, damit das eben auch über Zeit funktioniert. Ja, und da sind wir eben jetzt bei dem Thema Einsatz erst bei kommerziellen, bei gewerblichen Kunden. Wir betreiben ja, aus meiner Sicht einen sehr erfolgreichen Fahrdienst, Ridepooling in Hamburg mit Moja. Ja, und da ist es halt so, der Fahrer ist etwa 60-70% der Betriebskosten. Und es ist auch so, dass wir, um flächendeckend in einer Stadt wie in Hamburg arbeiten zu können, bräuchten wir letzten Endes 3.000-4.000 Fahrer. Mhm. Die finden wir gar nicht, ja, weil da ist man auch in Konkurrenz mit den ganzen Paketdienstleistern, ja, und da kommst du auch mit Mindestlohn nicht weit, ne, weil du willst ja auch qualifizierte Fahrer haben, die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich eine begrenzte Kaufbereitschaft oder Preisbereitschaft deiner Kunden. Mhm. Ne? Jeder sagt, okay, wenn es ÖPNV-Preis wäre, ja, der hoch subventioniert ist. Mhm. Ja, da geht es nicht. Und für einen Taxipreis würde ich jetzt auch nicht immer mit Ride-Pooling fahren. Ja, aber wenn es so irgendwo dazwischen liegt, das wäre super. Aber ja, und da sehen wir halt eine große Chance, wenn wir den menschlichen Fahrer rausnehmen können, können wir eben flächendeckend solche Mobilitätsdienste auch profitabel anbieten. Wir Volkswagen, ja, aber eben auch
aber
andere.
Aber auch eure Kunden.
Ich erwarte letztendlich, dass so Mobilitätsanbieter wie ein Uber beispielsweise oder ein Lyft oder ein Didi, die werden dann auch zu uns kommen und sagen, können dann sie irgendwie 5000 Autos in L.A. hinstellen und da betreiben.
Also im Kern ist ja deine Aussage eigentlich die, warum wird sowas wie Autonomous Driving jetzt eher im kommerziellen angesiedelt? Ist das hier so eine Total Cost of Ownership Betrachtung vom Käufer vielleicht rationaler, vielleicht objektiver ist, wenn das ein gewerblicher Nutzer ist?
Absolut, weil der Betreiber der Mobilitätsflotte, der sagt dann, naja gut, das Auto kostet vielleicht 50.000 mehr, ja, aber die 2-3 Fahrer, die ich pro Auto brauche, ja, weil ich fahre ja in 3 Schichten, ja, das kostet mir im Jahr mindestens 100.000.
Genau, also der schaut sich das rationaler an, als jeder private Nutzer das machen würde.
Das ist dann auch wirtschaftlich für den.
Ja, das ist ein spannender Aspekt. Du hast gerade auch schon ein paar Unternehmen angesprochen, die mich auf die nächste Innovation, oder ich sage das mit Anführungszeichen, weil ich finde, das ist nicht wirklich eine Innovation im klassischen Sinne, aber diese Servicisierung, ne? Also alles as a Service. Ne? Wir haben Transportation as a Service, wir haben Mobility as a Service, du hast Moja angesprochen, natürlich mit Uber und Lyft haben wir Ride-Hailing und Mobility as a Service, also auch ganze Ökosysteme, ne, die dann irgendwie alles vom E-Scooter über das Fahrrad bis halt zum Auto und dann vielleicht irgendwann auch bis zum Transporter und mal gucken, vielleicht bis zum Flieger und Hubschrauber anbieten. Mal schauen, was denen noch so einfällt mit ihren Venture Capital Dollars. Wie siehst du hier eure Positionierung und auch den Weg, den Weg nach vorne? Weil für mich ist das eine spannende Gemengelage, weil ich oft den Eindruck habe, dass es hier so keine eindeutige und stringente Strategie gibt. Ne? Weil, also was beobachten wir? Wir haben Amazon, die in Rivian investieren und direkt natürlich auch 100.000 Fahrzeuge bei denen noch bestellen. Ne? Und, also jetzt haben sie einen elektromobilen Transporter-Business. So, will Jeff Bezos das wirklich? So, will Jeff Bezos unbedingt seine Boeing-Maschinen, um Amazon-Pakete schneller von A nach B zu bringen? Ich glaube nicht. So, ich glaube, das sind für ihn, das sind CapEx, so, die will der eigentlich gar nicht in seiner Bilanz haben, aber es gibt halt niemanden da draußen, der ihm das anbieten kann, was er haben will. So, dann haben wir Google mit einem Waymo, so, die haben wahrscheinlich schon wieder eine ganz andere Motivation, das zu machen. Die wollen halt Software machen und die möchten gerne so ihre Erfolgsgeschichte von Android nochmal wiederholen. Dann haben wir Apple mit einem Project Titan oder iCar, die ja auch mit VW schon zusammengearbeitet haben. So, die haben gute Erfahrungen gemacht mit Hardware-Software-Bundles, wo sie alles kontrollieren, verstehe ich. Und dann haben wir, wenn wir nach China schauen, Firmen wie Alibaba und Tencent, die beide in Didi investiert sind und die beide in Firmen wie T3 investiert sind. Jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, in China oder in vielen asiatischen Ländern gibt es viel mehr diese Konglomerate, diese ne, multidimensional integrierten Konzerne. So, und das ist für mich eine total spannende Gemengelage, weil alle wollen irgendwie in diesen Mobility- und Transport-as-a-Service-Bereich rein, kommen aus anderen Industrien, alle haben eine andere Motivation. Was ist dein Blick darauf?
Welche Strategien die anderen verfolgen, das beobachte ich, aber welche Treiber dahinter sind.
Ja, ihr müsst euch ja irgendwie dazu positionieren.
Ja gut, ich meine, wir für uns haben entschieden, was können wir besonders gut. Ja, also ich glaube, wir sind sehr gut drin, sehr zuverlässige Autos zu machen, die unsere Gewerbekunden, in dem Fall eben Mobilitätsflottenbetreiber, als sagen wir praktisch Tool als benutzen. Ja, und wir haben uns entschieden, dass wir Moja betreiben in dem Ride-Pooling, weil wir glauben, dass Ride-Pooling für die Effizienz von Verkehr in Städten wichtig ist.
Ja, ich mein, aber heißt das, ihr seht Moja als eine Art Technologieträger, um halt zu lernen, wie es funktioniert?
Ja, das ist für uns einmal absolut ein wichtiger Baustein in der Strategie, weil ich hier wirklich, ich meine, wir haben ja auch das Auto, was wir jetzt in Hamburg fahren, hier intern Pluto genannt. Das ist ja eine Spezialentwicklung, die wir gemeinsam mit Ride-Pooling-Kunden, wir haben da so Endkunden befragt, haben die in Sitzkisten gesetzt, wie wollt ihr einsteigen, was wollt ihr in dem Auto haben. Ja, und was da ja rauskam, ist, dass Menschen, sag mal, schon eine gewisse Privacy haben wollen in diesen gebündelten Bedarfsverkehren, ja, und eben nicht Schulter an Schulter mit Wildfremden sitzen. Und da haben wir einiges dann im Fahrzeug integriert. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich sehe auch, sagen wir, in der Weiterentwicklung oder in der Entwicklung unseres Robotaxis, wie wichtig das ist mit einem Schwester oder in dem Fall, das ist ja, ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender von Moja auch, mit Leuten zu arbeiten, deren Geschäft es ist, genau solche Geschäftsmodelle, erfolgreich zu machen. Mhm. Ja, und ich bin auch der Überzeugung, in dem Moment, wo wir ein Robotaxi hinbekommen, ja, können wir Moja auch skalieren. Mhm. Ja, da ist es überhaupt kein Problem, dann in zig Städte zu gehen.
Okay, aber das wollt ihr auch, ne? Also die Strategie von, ich mache einen Technologieträger, also oder dieses Paradigma von einem Technologieträger, das haben wir auch bei Bosch gesehen, ne? Also Bosch hat Coop gestartet, hat Bosch auf einmal einen E-Scooter-Sharing-Dienst angeboten. Es haben sich da aber auch wieder draus zurückgezogen und haben sich da klar strategisch positioniert und gesagt, das war gut. Wir haben jetzt gelernt, wie das funktioniert, was die Anforderungen sind, haben das auch besser gelernt als über Kundengespräche von E-Scooter-Anbietern, weil wir waren selber der Kunde. So. Ja. Jetzt haben sie sich zurückgezogen und sagen, jetzt sind wir nur noch Zulieferer dafür. Mhm. Wie wollt ihr euch denn in Zukunft in diesem ganzen As-a-Service-Ökosystem positionieren?
Unser Kerngeschäft ist ja entwickeln, bauen, verkaufen von Autos. Ja, zum Teil betreibt man die auch. Und das wird auch zukünftig unser Kerngeschäft sein. Ja, und hier werden wir speziell bei Nutzfahrzeugen jetzt die Technologie für autonomes Fahren integrieren. Ja, und aus dem Verkauf und aus meiner Sicht eben aus dem Betreiben von Flotten für Ride-Pooling, Ride-Hailing-Firmen, wir nennen das dann Fleet as a Service, da werden wir dann auch so Cashflows generieren im Betrieb der Flotten, ja, weil wir auch der Überzeugung sind, dass unsere Autos mehr Kilometer, mehr Mileage machen, energieeffizienter sind, ja, dass wir da auch mehr Marge machen können wie im klassischen Verkauf von Fahrzeugen. Ja, und wie gesagt, Moja ist hier ein wichtiger Baustein, weil ich nämlich hier integriert die Weiterentwicklung betreiben kann. Und wann werden wir denn diese Robotaxis sehen? Wann können wir den Sicherheitsfahrer rausnehmen?
Ja, erzähl doch mal.
Das wird ja ein Prozess sein, der jetzt mindestens noch 10 Jahre geht. Ne? Ich meine, ich bin mir sicher, dass wir haben ja angekündigt, dass wir 2022 dann in Katar schon mal eine Flotte betreiben werden, allerdings da noch mit Sicherheitsfahrer fahren werden. Ja, und in der Zusammenarbeit mit Argo ist jetzt für uns auch wichtig, herauszufinden, in welchen Geschäftsgebieten, es gibt ja, wenn man, in den USA fährt, nehmen wir Phoenix, Arizona, ist ein beliebter Testort. Ja, die Straßen sind irgendwie 10 Meter breit, ja, da gibt zwar Fußwege, aber da geht keiner, es gibt keine Fahrradfahrer, weil es zu heiß ist. Ja. Da kann ich natürlich früher fahren, wie in der Innenstadt von München, da am Viktualienmarkt. Ja. Also es wird Straßen, es wird Gebiete geben, wo wir früher fahren können. Ja, da ist auch ein Thema, was ist rechtlich zulässig dann in diesen Staaten oder Städten, je nachdem, wie das dann geregelt wird. Da hofft man natürlich auch auf eine zumindest europaweit einheitliche Regelung, um auch die Haftungsfragen da zu klären.
Ja. Du sprichst da auch einen interessanten Punkt an, nämlich Komplexität. So, ne? Also diese ganze Parallelität von Technologien, von Innovationen, auch vom Geschäftsmodell Innovation. Also was ich auch bei dir raushöre, ist, es wird enorm viel Parallelität geben. Ne? Also eine Volkswagen wird sowohl Anbieter von Services sein, als auch Werkzeuglieferant, um diese Services zu ermöglichen, als auch vielleicht noch irgendwo anders in der Wertschöpfungskette mal auftreten. Dann haben wir von der regulatorischen Seite her, du hast es gerade gesagt, also hoffentlich wird es eine EU-weite Regelung geben, was Autonomous Driving angeht zum Beispiel. Dann haben wir Infrastruktur, die wir teilweise neu aufbauen müssen. Stichwort Elektromobilität, aber auch Wasserstoff. Wie geht VW, wie geht Volkswagen Nutzfahrzeuge und wie gehst du auch persönlich mit dieser unglaublichen Komplexität um?
Ich mache es einfach. Ja. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ist offen zu sein und also als jemand, der hier mitgestaltet, ne, und Teams führt, die diese Entwicklungen machen. Man muss zuhören. Ja, man muss da auch in der Lage, diese Welten, ne, die Tech-Startups und dann diese Oldschool-Industrieunternehmen, ja, wo sehr viele Absicherungsprozesse noch wichtig sind.
Das ist ja gerade in Deutschland wichtig, ne? Also Tesla fährt autonom durch die Gegend und hier in Deutschland muss jedes autonome Fahrzeug gefühlt sicherer sein, als jeder vom Menschen geführtes Fahrzeug jemals war.
Also an der Stelle würde ich mal sagen, Unter autonom verstehe ich, dass der Fahrer raus ist, ja, und auch rausgenommen werden darf. Ja, ich glaube, man muss zuhören, man muss sich, sag mal, auf die jeweiligen, sag mal, Persönlichkeiten und Charaktere da einlassen, ne? Und dann versuchen, Brücken zu bauen, ja, und Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das, was uns ganz gut bei Nutzfahrzeuge gelingt, wir haben diese Vision und diese Aspiration, ja, dass wir eben jetzt 2022 in Katar ein ID.Buzz Robotaxi fahren haben. Ja, und da ist unheimlich viel Feuer drin, ja, und jeder ist wirklich ganz heiß drauf, ja, dass er oder sie Teil dieser Story ist. Mhm. Ja, und natürlich funktioniert das nicht alles perfekt. Und da, glaube ich, haben wir die letzten Jahre auch viel von den Tech-Firmen gelernt, dass du nicht alles am Tag 1 perfekt hinkriegst, ja, sondern dass diese permanente Weiterentwicklung, ja, und auch die Nutzung von Software und Software-Releases, diese 2-Wochen-Takte, manchmal, sagen wir, im autonomen Fahren hast du ja teilweise täglich neue Releases, die du dann wieder auf die Autos aufspielst und wieder rausfährst und erprobst und auch sehr viel simulierst.
Du hast auch über Offenheit im Denken vorhin gesprochen. Mhm. Und ich glaube, vor 2 Wochen hatten wir auch darüber geredet, wie sich diese Gedanken- und Entscheidungskonstrukte verändern. Ne? Weil natürlich neue Innovationen, gerade diese ganze Komplexität, die braucht Visionäre. So, die braucht das Definieren von solchen Fixsternen, wie wir es gerade hatten. Die braucht aber auch Führungsfiguren, so, die das Ganze immer wieder vorantreiben. Was ist dein Blick auf Führungskultur, Führungsfiguren? Was sind das für Menschen? Verändern sich da Muster? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Geschäft. Siehst du, dass sich auch diese Leitmotive von diesen Menschen verändern und verändern müssen?
Ich glaube, sag mal, dass man Menschen in diesen Zeiten nur führen kann, wenn man sie für sich gewinnt und für eine Vision, für einen Purpose, sagt man ja jetzt neudeutsch. Menschen wollen eine sinnvolle Tätigkeit nachgehen, ja, und sag mal, man muss denen auch Freiräume geben, ihre Ideen und Kompetenzen einzubringen. Und man muss, sag mal, Prozesse schaffen, ja, wo man dann diese unterschiedlichen Ansichten dann zusammenbringt und dann am Ende des Tages aber schon mal entscheiden. Ne? Und,
Lass es doch da konkret sein. Was hast du bist jetzt seit 4 Jahren
ja,
hier. So, was hast du hier ganz konkret an diesen Prozessen verändert? Was hast du auch deinen Menschen gesagt, die quasi direkt in der Ebene unter dir arbeiten, was sich jetzt zu verändern hat? Und wie schaffst du es dann aber trotzdem am Ende des Tages noch, auch deine Entscheidungen zu treffen?
Also ich bin jetzt in der Rolle seit 20 Monaten und war vorher ja der Konzernstratege im Volkswagen-Konzern und Generalsekretär. Und in meiner alten Rolle hatte ich schon angefangen, eben den Nutzfahrzeugen hier zu helfen in den Verhandlungen mit Ford und dann sind wir in einer Entwicklung einer Zukunftsstrategie. Wir waren ein klassisches deutsches, sag mal, Teil eines Automobilkonzerns, ja, und haben sehr viele gute Qualitäten, ja, und tolle, loyale Kunden. Aber wir waren nicht gerüstet für die Welt von Software, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste. Und gemeinsam, würde man sagen, so mit 20, 30 Leuten hier bei Nutzfahrzeuge, erst in meiner Beraterrolle als Konzernstratege, später als Chef, haben wir versucht, sagen wir mal, einen Plan zu entwickeln, wo wollen wir eigentlich in 10 Jahren sein? Mhm. Ja, und da war das eben, wir wollen Marktführer bei Gewerbekunden in Europa sein. Wir wollen, sagen wir mal, weiterhin unsere California- und Multivan-Kunden beglücken, ja, Premium-Freizeitmodelle für Familien, ja, und Abenteurer. Ja, aber wir wollen auch eine führende Position einnehmen bei Mobility und Transportation as a Service als Lieferant von Fahrzeugen, die dafür optimal geeignet sind. Ja, und das Ganze natürlich auch, sag mal, elektrisch, ja, CO2-neutral. Und offensichtlich ist es mir geglückt, den Leuten zu vermitteln, das ist was Sinnvolles, ja, da wollen sie dabei sein. Da können sie aber auch Beiträge leisten. Viele der Projekte berichten direkt in den Vorstand der Marke und damit an mich. Ja, würde man sagen, ich habe so im inneren Kreis so 70, 80 Leute, mit denen ich fast einmal die Woche immer wieder zu tun habe. Ja, und die kriegen von mir schon mal eine SMS, ja, wie schaut's aus oder verstehe ich nicht. Ja, und diese Mischung aus Ansage, ja, und da gehen wir jetzt hin, ja, und auf Basis eines gemeinsamen Plans. Ne, also da wollen wir in 10 Jahren sein und wie gesagt, 22 ist für uns, sagen wir, eigentlich ein ganz großes Jahr. Ja, weil 22 haben wir den ID.Buzz im Markt, sagen wir, das Sinnbild unserer Transformation, unserer Zukunft, elektrischen Multivan. Ja, und dann im späteren Jahr fahren dann diese Robotaxis in Katar.
Sehr schön. Das Artefakt des neuen VWN.
Ja.
Sehr gut. Thomas, vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Robin, soweit dein Gespräch mit Thomas Sedran. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen?
Ja, also ich fand es total spannend, auch wieder mit Thomas darüber zu sprechen, wo neue Technologien eingesetzt werden. Wie ich vorhin schon gemeint habe, meine Grundthese ist ja wirklich auch die, dass neue Technologien ganz oft gehypt werden in so einem B2C-Bereich. Ne? Also, keine Ahnung, Thema Blockchain wieder. Ne? Irgendwie alle dachten, jetzt bezahle ich morgen meinen Kaugummi mit Bitcoins. So, das ist überhaupt nicht gekommen. So, aber stattdessen werden diese Technologien eingesetzt in Supply Chain Optimierung oder bei autonomen Fahrzeugen, die halt in Lagerhallen und Fabriken fahren. Und das sieht man natürlich als Normalverbraucher und Verbraucherin nicht. Ne? Das ist so ein bisschen hidden from the eye. Aber da wachsen diese Technologien. Und das finde ich einfach spannend, wie sich das entwickelt.
Glaubst du denn, dass es einen Punkt gibt, wo sie dann auch wieder in den B2C-Bereich zurück diffundieren?
Ja, absolut. Also, ne, wenn Technologien dann auch mal so gut funktionieren, dass sie auch besser mit Unvorhergesehenem klarkommen. Ne? Ich meine, natürlich in so einer Lagerhalle rumzufahren, so, die verändert sich erst nicht die ganze Zeit und da wird es jetzt auch nicht regnen und nicht schneien und die Umgebung verändern. Ne? Das heißt, natürlich ist autonomes Fahren da viel, viel einfacher. Aber die lernen ja. Ne? Und die Entwickler und Entwicklerinnen um die Systeme rum, die lernen. Das ist für mich immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ne? Ich will das auch gar nicht als Schritt zurück eigentlich bezeichnen. Es ist eigentlich so ein Schritt kurz zur Seite. Ne? Da wird es weiterentwickelt und dann kommt man wieder in den Massenmarkt rein.
Das heißt, eigentlich hat der B2B-Markt da auch an dieser Stelle so eine Katalysatorfunktion.
Absolut, absolut, ganz genau. Ne? Und im B2B-Markt, und ich finde, das hat Thomas Sedran ja auch wunderbar dargelegt, so, da ist vielleicht auch eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Rationalität, ne? Also so in der Kosten-Nutzen-Rechnung zum Beispiel drin, so, und dann wird das halt einfach nebeneinander gelegt und dann sieht man, na ganz ehrlich, so ein Elektroauto, das spart mir in relativ kurzer Zeit schon relativ viel Geld. So, und dann ist das halt einfach, ne, Total Cost of Ownership, so, das kennt man im B2B-Bereich und dann wird die Rechnung gemacht und da kommen dann solche neuen Technologien auch ganz gerne mal oben an.
Robin, herzlichen Dank für das interessante Thema, das du uns mitgebracht hast. Aber in diesem Podcast gibt es noch mehr von dir, denn du hast auch deine persönlichen High- und Lowlights für uns zusammengestellt. Lass uns doch einfach mal direkt reinspringen und als erstes auf dein Highlight schauen. Was ist denn dein Highlight?
Na klar, gerne. Also ich oute mich. Ich finde die neue Corona-App echt ziemlich gut.
Damit gehörst du nicht zu einer Minderheit, muss man ja wirklich feststellen.
Ja. Also inzwischen. Es gab ja wirklich viel Diskussion drumherum. Das haben wir auch mit Achim Berg von Bitkom besprochen vor ein paar Wochen. Also klar, sie hat vielleicht ein bisschen viel gekostet, okay. Aber inzwischen über 12 Millionen Menschen nutzen sie bereits. Und ganz wichtig, die ersten knapp, ich glaube 350 Infektionen wurden bereits kommuniziert. Und das ist ja, worum es geht. Also super effizient, schlicht und einfach, trotzdem Opt-in. Also es wird niemand gezwungen. Und ich würde sagen, so funktioniert gute Software.
Dein Lowlight der Woche hat ein bisschen mit unserem heutigen Podcast-Thema auch im entfernten Sinne zu tun.
Ja, das stimmt. Also ich finde es wirklich sehr schade. Die gemeinsame Softwareentwicklung von Daimler und BMW ist leider gescheitert. Also die wollten sich zusammentun, um autonome Fahrsysteme schneller gemeinsam auf die Straße zu bringen. Und stattdessen gab es jetzt wohl andere kulturelle und auch finanzielle Sichtweisen auf die Entwicklung. Und man hat sich wieder getrennt. Schade, Tesla wird's freuen.
Du hast uns auch 4 Innovationstreiber mitgebracht, die du in diesem Monat erwähnenswert findest. Lass uns da zunächst einmal in die Forschung schauen. Wen wählst du da aus?
Ja, auch da muss ich mich wieder outen. Ich bin ja Quantencomputer begeistert und WissenschaftlerInnen von der ETH Zürich machen es uns jetzt noch einfacher, diese Quantencomputer zu programmieren. Das Secure, Reliable and Intelligent Systems Lab arbeitet an einer Programmiersprache, die das so einfach macht wie bei traditionellen Computern. Also so einfach in Anführungszeichen.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich dann nochmal meine ganzen Programmiertutorials doch mal durchspielen.
Ja.
In der Startup-Szene, wer ist da dein Innovationstreiber des Monats?
Diesen Monat ist es nicht ein Unternehmen, sondern eigentlich alle Apps, die es mit TikTok aufnehmen. Ein Entwickler hat TikTok mal auseinandergenommen und, also wissen ja wahrscheinlich die meisten, TikTok kommt aus China. Wie gesagt, jetzt einmal komplett auseinandergenommen, geschaut, was macht diese App eigentlich mit unseren Smartphones, und dabei kam raus, was viele schon vermutet haben, die App ist eigentlich ein Überwachungsprogramm, das sich als Social Media ausgibt. Bewegungsprofilerfassung, auch im 30-Sekunden-Takt zum Beispiel, Kontaktsammlung und sogar Fernsteuerung des Smartphones sind ab Werk mit eingebaut. Da sage ich nein, danke und bitte andere an die Front.
Wer ist dein Innovationstreiber im Mittelstand?
Das ist ein Unternehmen aus Villingen-Schwenning, nämlich Sickler, ein Spezialist für Befestigungssysteme, insbesondere in Lagerhallen. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber schon seit über 50 Jahren im Geschäft und die werden jetzt zum Supply Chain Software Integrator, inklusive maximaler Standardisierung und Cloud-Lösung. Also der Mittelstand nutzt die Digitalisierung.
In der Konzernwelt, wer ist da dein Innovationstreiber aktuell?
Das muss wohl diese Woche Apple sein. Also der Tech-Konzern geht mal wieder in die Vollen und hat Intel als Chip-Lieferanten rausgeworfen. Das ist schon, also es wurde auch von vielen vermutet, aber das ist schon ein ordentlicher Big Bang. Stattdessen möchte Apple jetzt noch integrierter werden und wird eigene Chipsets benutzen. Ob sich die maximale Integration auszahlen wird, also von Software über Hardware, über noch App Store und Ökosystem, alles fully integrated, we will see, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Was glaubst du, ist die große Vision denn dahinter, dass tatsächlich das mobile Betriebssystem und das Desktop-Betriebssystem dann vollends zusammenschmelzen?
Ganz genau. Also Apple will, wie ich schon gesagt habe, ich glaube wirklich die volle Kontrolle, auch um die volle Kontrolle über dieses Nutzererlebnis zu haben. Und natürlich haben sie im Hardware-Bereich auch schon viele Erfahrungen gesammelt. Also Foxconn ist ja schon lange der Hardware-Lieferant und auch teilweise Entwickler für Apple. Und jetzt mit dem Chip, ich meine, das ist halt das Herz eines jeden Rechners. Und damit gehen sie jetzt wirklich in die Vollen. Ich bin gespannt.
Das ist ja dann auch so eine längere Phase, bis alle Modelle umgestellt sind. Ich glaube, für Ende des Jahres sind schon die ersten Modelle versprochen worden, spätestens Anfang des Jahres. Soll dann ungefähr 2 Jahre dauern. Das ist ja so aus Computerkäufersicht wahrscheinlich erstmal nicht so eine gute Zeit. So nach dem Motto, naja, jetzt sich noch einen alten kaufen mit einem alten Chip ist ein Problem, aber meistens die erste Generation mit einem neuen Chip ist ja auch nicht so ganz rund. Da muss man, glaube ich, sich gut Gedanken machen gerade, ne?
Ja, also dazu muss man auch sagen, Apple ist da nicht ganz unbefleckt, was eigene Chipproduktion angeht. Also in den Mobilgeräten haben die schon länger eigene Chipsysteme auch entwickelt, aufbauend auf den ARM-Standards. Aber klar, du hast recht, ne? Also wie sich das jetzt tatsächlich in unseren auch MacBooks und iMacs dann ausspielen wird, we will see. Auch die ganze Software muss ja dafür angepasst werden. Also da wird es auf jeden Fall ein paar Kinderkrankheiten geben, aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass Apple beweist, dass sie auch sowas hinbekommen.
Unser Navigationssystem sagt gerade, wir haben unser Ziel erreicht. Deswegen sage ich, lieber Dr. Robin Tech, schön, dass du bei uns warst. Das war wieder sehr interessant. Dank dir.
Danke dir, Daniel. Tschüss.
Das war es nämlich auch schon wieder mit dem Tech Briefing für diese Woche. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne an techbriefing@mediapioneer.com. Und noch einen kleinen Tipp hinten raus. Diese ganzen Begleitinformationen, die es jetzt auf die Ohren gab, gibt es auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen in unserem Newsletter. Und den abonnieren Sie kostenlos über mediapioneer.com/techbriefing. Und alle Archivausgaben der letzten Wochen gibt es dann direkt unter thepioneer.de für alle Pioneers. Mein Name ist Daniel Fiene. Die nächste Ausgabe kommt am Donnerstag in einer Woche. Und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.